Deutschlandfunk, das war der Tag.
Guten Abend, am Mikrofon ist Jonas Rehse. Heute vor 75 Jahren, um ziemlich genau diese Uhrzeit, nämlich um 11:01, ist die bedingungslose Kapitulation Hitler-Deutschlands in Kraft getreten. Jubel in Europa und in der Welt und im Land der Unterlegenen, der besiegten Befreiten. Gemischte Gefühle wohl, über die lange nicht geredet wurde. Der Mythos der Stunde Null, dazu gleich ein Gespräch mit dem Historiker Sönke Neitzel von der Universität Potsdam. Außerdem in dieser Sendung Corona-Hotspots in gleich zwei Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen sind zahlreiche Neuinfektionen aufgetreten und die Euro-Finanzminister haben sich endgültig auf ein Rettungspaket für krisengebeutelte Länder geeinigt. Der heutige 8. Mai stand im Zeichen des Gedenkens und Erinnerns, des Mahnens und Trauerns. Ein Tag, an dem die Corona-Pandemie mal nicht das dominierende Thema war. Und doch spielte sie auch eine Rolle. Denn aufgrund der Ansteckungsgefahr fielen die Feierlichkeiten deutlich kleiner aus als ursprünglich geplant. Über die zentrale Gedenkveranstaltung in Berlin, Panayotis Gavrilis.
Kein Publikum, keine internationalen Gäste. Die Trompetenmelodie untermalt die Leere des Gedenkens. Der Staatsakt ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Es sind die 5 Verfassungsorgane, die am heutigen 8. Mai im kleinen Kreis an der Neuen Wache in Berlin an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnern. Kanzlerin Merkel, Bundestagspräsident Schäuble, Bundesratspräsident Woidke und Verfassungsgerichtspräsident Voskuhle legen gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier Kränze nieder. Anschließend sitzen sie in großem Abstand im Halbkreis nebeneinander. Zwischen ihnen steht Frank-Walter Steinmeier am Rednerpult.
Es gibt kein Ende des Erinnerns. Es gibt keine Erlösung von unserer Geschichte. Denn ohne Erinnerung verlieren wir unsere Zukunft.
Eine knappe Viertelstunde redet Steinmeier. Der Tag der Befreiung sei ein Tag der Dankbarkeit. Und ja, sagte er, der 8. Mai 1945 sei ein Tag der Befreiung gewesen. Nicht das Erinnern sei eine Last, das Nichterinnern werde zur Last, sich zur Verantwortung zu bekennen sei keine Schande, sondern das Leugnen, so Steinmeier.
Nur weil wir Deutschen unserer Geschichte ins Auge sehen, weil wir die historische Verantwortung annehmen, nur deshalb haben die Völker der Welt unserem Land neues Vertrauen geschenkt. Und deshalb dürfen auch wir selbst uns diesem Deutschland anvertrauen. Darin liegt ein aufgeklärter, demokratischer Patriotismus. Es gibt keinen deutschen Patriotismus ohne Brüche.
Steinmeier ergänzt, die deutsche Geschichte sei eine gebrochene Geschichte mit der Verantwortung für millionenfachen Mord und millionenfaches Leid.
Das bricht uns das Herz bis heute. Deshalb, man kann dieses Land nur mit gebrochenem Herzen lieben.
Ein aufgeklärter demokratischer Patriotismus, das Land nur mit gebrochenem Herzen lieben, es dürften Aussagen wie diese sein, die nach dieser Rede hängen bleiben und weitere Fragen aufwerfen könnten. Genauso wie sein Bezug zu Richard von Weizsäckers berühmten Satz, der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Den müsse man heute neu und anders lesen. Damals war dieser Satz ein Meilenstein im Ringen mit unserer Vergangenheit, so Steinmeier. Und heute?
Heute aber muss er sich auch an unsere Zukunft richten. Befreiung ist nämlich niemals abgeschlossen und sie ist nichts, was wir nur passiv erfahren, sondern sie fordert uns aktiv, jeden Tag aufs Neue. Damals wurden wir befreit, heute müssen wir uns selbst befreien.
Steinmeier spannt den Bogen zur Gegenwart, erinnert an die Opfer von Hanau, Halle und Kassel und erklärt, was er mit Befreien meint.
Befreien von der Versuchung eines neuen Nationalismus, von der Faszination des Autoritären, von Misstrauen, Abschottung und Feindseligkeit zwischen den Nationen, von Hass und Hetze, von Fremdenfeindlichkeit und Demokratieverachtung.
Schließlich geht Steinmeier auf Europa ein und auf die Pandemie, die dieses Gedenken auf das Mindeste beschränkt hat. Für Steinmeier gelte der Satz nie wieder nirgendwo so sehr wie in Europa.
Wenn wir Europa auch in und nach dieser Pandemie nicht zusammenhalten, dann erweisen wir uns des 8. Mai nicht als würdig. Wenn Europa scheitert, scheitert auch das nie wieder.
Es ist ein Gedenken ohne Zeitzeugen, ohne Jugendliche gewesen, die sich heute begegnen sollten, wie ursprünglich für den Staatsakt geplant. Der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse, findet das bedrückend. Im Deutschlandfunk sagte er:
Das wiegt schon schwer, denn der 75. Jahrestag ist wahrscheinlich das letzte wundere Jubiläum, wenn man das so nennen darf, an dem noch betroffene Zeitzeuge, Menschen, die damals schon gelebt haben, dabei sein können.
Der frühere FDP-Innenminister Gerd Baum, der das Ende des Zweiten Weltkrieges selbst als Kind miterlebt hat, appellierte im Deutschlandfunk vor allem an die jüngere Generation.
Wir müssen eben den jungen Menschen auch vermitteln, dass wir auf einem dünnen Eis stehen. Die Befreiung ist kein dauerhafter Zustand, den müssen wir verteidigen. Wir müssen unser Grundgesetz verteidigen.
Der Gedenktag zum 75. Jahrestag des Kriegsendes begann am Morgen mit einem ökumenischen Gottesdienst. Gott vergisst nicht, sagte der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche Heinrich Bedford Strom. Man dürfe den Ungeist nie wieder zulassen.
Die Feierlichkeiten 75 Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht. Aus Berlin war das Panayotis Gavrilis. Die Kapitulationsurkunde musste damals zweimal unterzeichnet werden, auf Verlangen Russlands. Und so ist zu erklären, dass am Abend des 9. Mai der Reichssender Flensburg den letzten Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht ausstrahlte und die Kapitulation bekannt gab.
Damit ist das fast sechsjährige heldenhafte Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen.
Vom heldenhaften Ringen und großen Siegen ist da noch die Rede. Vor der Sendung habe ich mit dem Historiker Sönke Neitzel gesprochen. Er ist Professor für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam. Ihn habe ich gefragt, in welchem Zustand die Wehrmacht damals zu diesem Zeitpunkt kurz vor Kriegsende war.
Ja, sie hat eigentlich kaum mehr existiert. Die allergrößten Teile des Deutschen Reiches waren ja besetzt. Es waren nur noch ganz kleine Teile übrig, die nicht besetzt waren, gerade im Norden etwa. Es gab noch Reste der Wehrmacht, die sich in Böhmen gehalten haben. Norwegen war noch besetzt, nicht zu vergessen, auch ein Wettertrupp auf Spitzbergen. Aber die Wehrmacht war praktisch ja schon aufgelöst. Mhm. Und die allermeisten der 17 Millionen Wehrmachtssoldaten waren entweder tot oder in Gefangenschaft.
Und doch hat man ja in der Schlacht um Berlin noch gegen die Rote Armee eine Gegenwehr erlebt, die noch vielen tausend Menschen das Leben gekostet hat. Wie war das möglich?
Ja, und vor allen Dingen ist es interessant, dass die Rote Armee in der Schlacht um Berlin jetzt pro Tag gesehen mehr Leute verloren hat als in Stalingrad. Also die Kämpfe waren in der Tat nicht sehr lang, aber sie waren etwa 2 Wochen, aber sie waren sehr hart. Und das lag dann an vielerlei Gründen. Häuserkämpfe sind in der Regel relativ verlustreich. Dort können auch relativ schlecht ausgebildete und ausgerüstete Truppen noch Widerstand leisten. Und es gab eben von Stalin den Befehl, zum 1. Mai muss die Stadt gefallen sein. Und damit ging die Rote Armee eben auch, sagen wir mal, jetzt nicht gerade mit Rücksicht auf eigene Verluste vor, sondern eben schnell, schnell, schnell. Und das hat dann eben auch, ganz anders als die Bilder, die wir kennen, große Verluste gebracht. Die Bilder, die wir haben, sind ja Bilder von sowjetischen Kameraleuten. Die haben in der Regel nicht ihre eigenen Verluste aufgenommen.
Und wie muss man sich das auf Seiten der Wehrmacht vorstellen? Also man ist kurz vor dem Ende des Krieges, aber trotzdem bestreitet man noch so einen heftigen Kampf. Also was sagt das sozusagen über die Überzeugung auch noch in der Armee aus?
Also wir dürfen nicht den Trugschluss erlegen, meines Erachtens zu glauben, dass nun alle ideologischen Nationalsozialisten gewesen sind, sondern die gab es natürlich, völlig klar, sondern es ist eigentlich eine militärische Logik. Und in der militärischen Logik der damaligen Zeit war irgendwie klar, man hört jetzt nicht irgendwie 5 vor 12 auf, sondern man kämpft so lange, bis ein Oberbefehlshaber die Politik sagt, jetzt ist es genug. Aber die Militärs sagen jetzt nicht irgendwie, wir gehen nach Hause, zumindest nicht die Offiziere. Und dann dürfen wir ja nicht vergessen, es ist eben nicht, weiß ich nicht, Fulda, Frankfurt am Main, sondern es ist eben die Ostfront und es gibt in diesem Zeitpunkt an der Ostfront so eine Art, na, ich nenne es mal Kapitulationsverweigerung. Also während man in Aachen zwar kämpft, aber dann irgendwann eben auch kapituliert, ist es in Berlin so, dass man kämpft, 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 kämpft und die letzten Verteidiger der Reichskanzlei versuchen dann ja noch über die Weidendammer Brücke auszubrechen. also geben sich eben nicht gefangen und sterben dabei zu Hunderten. Und das erleben wir auch an vielen anderen Städten, in Posen, in Küstrin und so weiter, dass man dann noch versucht auszubrechen und dabei in der Regel also in den Tod läuft. Und das haben wir im Westen nicht. Und da ist es ja auch von der Forschung erklärt, warum das so war. Es ist eben ein anderer Krieg, der im Osten geführt wird von beiden Seiten. Aber natürlich wussten diejenigen auch, was angerichtet wurde und dass die Rote Armee nun nicht nach als Befreier, sondern als dann Rächer nach Deutschland gekommen ist. Und man glaubte also in der russischen Gefangenschaft keine Überlebenschance zu haben. Was übrigens nicht stimmt, denn zu diesem Zeitpunkt, also gegen Ende des Krieges, haben die meisten Deutschen die sowjetische Gefangenschaft überlebt.
Wie muss man sich dann so ein Ende des Krieges vorstellen? Also dann kommt die Kapitulation, die Ideologie, der Hass, die sind ja dann aber nicht auf einmal weg.
Die sind nicht auf einmal weg, im Westen nicht wie im Osten. Auch die Amerikaner und Briten waren ja überzeugt, naja, also jetzt können wir nicht einfach zu Recht meines Erachtens zur Tagesordnung übergehen, sondern die Deutschen sollen jetzt schon mal spüren, was sie angerichtet haben. Wir kennen die Bilder, dass die Bevölkerung in die Konzentrationslager gebracht worden ist und die Rheinwiesenlager der Gefangenen und so weiter. Also die Your Job in Germany, die Vorbehalte auch der Amerikaner. Aber natürlich waren die Alliierten West wie Ost daran interessiert, möglichst schnell eine funktionierende Verwaltung aufzubauen. Und da hat übrigens die Rote Armee in Berlin sehr schnell eine halbwegs funktionierende Verwaltung aufbauen können, eine Versorgung der Bevölkerung. Also natürlich große Reserviertheit, dann auch der Versuch, NS-Größen zu finden, Kriegsverbrecher zu finden, NS-Raubgold und diese ganzen Dinge, aber dann auch irgendwie möglichst schnell ein Leben zu organisieren, denn es waren Millionen auf der Flucht, Displaced Persons, sogenannte Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, KZ-Insassen, deutsche Soldaten von A nach B, also der Versuch, möglichst schnell wieder geordnete Zustände, um auch den Ausbruch von Gewalt möglichst zu verhindern.
Und das ist auch der Grund, warum, wie man jetzt weiß, die Entnazifizierung nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat? Also, dass diese Stunde Null doch eher ein Mythos ist?
Also die Stunde Null ist ganz sicherlich ein Mythos. Natürlich, die Deutschen haben sich ja nicht ausgewechselt oder sind jetzt auf den Mars geflogen, sondern es waren ja dieselben Deutschen. Und es gab eine große Kontinuität. Das war auch anders gar nicht leistbar. Nicht so stark in der DDR aber oder in der SPZ, aber eben da auch. Naja, und die Entnazifizierung war immerhin, ich würde mal sagen, ein gut gemeinter Versuch. Und es hat immerhin dazu geführt, dass die massiv Belasteten, also die Massentäter, die in den SS-Einsatzgruppen waren und so, dass die in der Regel zumindest nicht mehr in Charge waren. Aber natürlich, was soll ich machen? Wenn wir jetzt die Zahl der überzeugten Nationalsozialisten gering annehmen, dann sind das vielleicht 5-10%, aber das sind dann immer noch 8 Millionen. Und die sind ja nicht auf Knopfdruck weg. Und die große Herausforderung, auch für die Alliierten, war dann ja irgendwie einen Staat aufzubauen in den Westzonen, dann eine Bundesrepublik, die funktioniert. Und das kann ich nicht damit erreichen, indem ich jetzt 8 Millionen oder 10 Millionen Leute einsperre. Und dieser Pragmatismus hat dann dazu geführt, um zu erkennen, ja, um Gottes Willen, also jetzt, wir haben schon was gemacht. Es gab auch Hauptkriegsverbrecherprozesse, die Nachfolgeprozesse. Die Briten, die Kanadier haben Kriegsverbrecher angeklagt, Entnazifizierung. So, aber das hat ja auch der Bundespräsident heute in seiner Rede völlig zu Recht gesagt. Das war natürlich ein jahrzehntelanger Prozess, sich mit dem, was gewesen war, auseinanderzusetzen. Das konnte man ja nicht jetzt über Nacht irgendwie einfach lösen.
Sagt der Historiker Sönke Neitzel von der Universität Potsdam. Auch in anderen Ländern wurde heute an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert. Auch in Großbritannien ist es ein historischer Tag, der sogenannte Victory Day. Heute vor 75 Jahren wurde auf den Straßen gejubelt und wahrscheinlich auch Radio gehört, denn King George VI. Hatte in einer Radioansprache den Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland verkündet. In Erinnerung daran hat heute 75 Jahre später seine Tochter Queen Elizabeth II. Ebenfalls eine Ansprache gehalten, eine Queen's Speech im Fernsehen. Und auch die beginnt mit dem Blick zurück, wie Friedbert Meurer beobachtet hat.
This is London. His Majesty King George VI.
Die Übertragung der Rede begann mit einer kleinen Überraschung. Zu hören war die Stimme von König George VI.
Let us remember the men in all the services.
Der Vater der Queen hatte vor 75 Jahren genau um die gleiche Uhrzeit live zur Bevölkerung gesprochen. Die Queen war damals 19 Jahre alt, ihre Schwester Margaret 14 Jahre. Beide standen gemeinsam mit ihrem Vater auf dem Balkon und winkten der jubelnden Menschenmenge zu. Mit dieser persönlichen Erinnerung begann ihre eigene Rede 75 Jahre danach, begleitet von Filmaufnahmen vom 8. Mai 1945.
I vividly remember the jubilant scenes my sister and I witnessed with our parents and Winston Churchill from the balcony of Buckingham Palace.
Ich erinnere mich sehr lebhaft an die Jubelszenen, die meine Schwester und ich erlebten, gemeinsam mit unseren Eltern und Winston Churchill auf dem Balkon von Buckingham Palace. Die Freude der Menschen vor uns und im ganzen Land war gewaltig. Wir feierten den Sieg in Europa, obwohl wir wussten, dass es weitere Opfer geben wird.
While we celebrated the victory in Europe, we knew there would be further sacrifice.
Britische Soldaten kämpften noch bis zum August in Südostasien. In ihrer nur wenige Minuten langen Rede würdigte Queen Elisabeth dann die Moral und den Überlebenswillen der damaligen Kriegsgeneration, der sie selbst angehört.
At the start, the outlook seemed bleak.
Die Aussichten erschienen zu Beginn düster, aber wir vertrauten darauf, dass unsere Sache die richtige war. Dieser Glaube, den mein Vater erwähnte, hat uns durchhalten lassen. Niemals aufgeben, nie verzweifeln, das war die Botschaft des VE Days.
Never give up, never despair. That was the message of VE Day.
Der VE Day, Victory in Europe Day, wurde in Großbritannien anders gefeiert als geplant. Paraden und öffentliche Veranstaltungen waren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Um 11 Uhr gab es eine landesweite Schweigeminute und um 15 Uhr wurde ebenfalls zur Original-Uhrzeit die Rede Winston Churchills vom 8. Mai 1945 ausgestrahlt.
The wartime generation knew that the best way to honor those who did not come back from the war.
Die Kriegsgeneration wusste, dass man diejenigen, die nicht aus dem Krieg zurückkehrten, am besten damit würdigt, dafür zu sorgen, dass das nie wieder geschieht. Der größte Lohn für ihre Opfer ist, dass einst verfeindete Länder jetzt befreundet sind und Seite an Seite für Frieden und Wohlstand arbeiten.
Working side by side for the peace, health and prosperity of us all.
Trotz der Corona-Restriktionen kam es doch auf der Insel zu Garten- und Straßenpartys, bei der die Britinnen und Briten allerdings die Abstandsregeln von 2 Meter einzuhalten hatten. Aber viele Straßen und Häuser im Land waren mit Fähnchen und Girlanden geschmückt und zum Abschluss gab es, übertragen von den Fernsehsendern, ein landesweites gemeinsames Singen des populärsten Kriegsschlagers von damals, We'll Meet Again.
He's smiling through, just like you.
Wir werden uns wiedersehen. Immer noch ein hochaktueller Titel. Friedbert Meurer aus London. Ja, neben London waren auch in Paris und Washington die Gedenkzeremonien äußerst reduziert wegen der Corona-Pandemie. Der UN-Sicherheitsrat hat sich sogar nur virtuell getroffen und virtuell erinnert über das Online-Gedenken der UN. Antje Passenheim.
Zu den gelernten Lektionen gehört vor allem diese. Ohne internationale politische Zusammenarbeit lässt sich Frieden nicht halten und Gegner inklusive einer Pandemie nicht besiegen. Bundesaußenminister Maas prangerte nationale Alleingänge an.
Internationale Institutionen brauchen politischen Rückhalt, Rückhalt, der heutzutage allzu oft fehlt. Dies gilt insbesondere für die Arbeit des Sicherheitsrates, des Organs, dessen Aufgabe es ist, Frieden und Sicherheit auf der Welt aufrechtzuerhalten.
To maintain global peace and stability.
Deutschlands Bekenntnis zu globalen Lösungen und internationaler Zusammenarbeit ruhe auf seinen Erkenntnissen, dass der Nationalismus in Zerstörung münde.
After the terror, death and destruction.
Nach all dem Terror, dem Tod und der Zerstörung, die von meinem Land, von Deutschland ausgingen, schien Friede zu unwirklich, um noch an ihn zu glauben. Und doch haben sich mutige Männer und Frauen für eine bessere Zukunft entschieden.
Aus dieser Hoffnung seien die Vereinten Nationen entstanden. Sie, vor allem der Sicherheitsrat, leiden unter der internationalen Spaltung, sagte Maas in der virtuellen Sitzung des wichtigsten UN-Gremiums.
Our
Unser Unvermögen, die Kriege in Libyen und Syrien zu beenden, gepaart mit der Unfähigkeit im Nahen und Mittleren Osten oder in der Ukraine für Frieden zu sorgen, untergräbt die Glaubwürdigkeit des Sicherheitsrats und der internationalen Staatengemeinschaft insgesamt.
Die Sorge um die tiefen Gräben zwischen den Vetomächten USA, Russland und China bewegt viele Redner in der Gedenkstunde, auch wenn sie keine Länder nennen. Doch alle nennen den neuen gemeinsamen Gegner, die Corona-Pandemie. Die Untersekretärin für politische und friedensfördernde Angelegenheiten Rosemary DiCarlo betont, der Rat muss schnell mit einer Stimme sprechen, in einer Corona-Resolution. Wir brauchen eine konzertierte internationale Anstrengung, um alle Konfliktparteien dazu zu bringen, ihre Kämpfe zu beenden, gerade weil die Pandemie diese Länder mit humanitären und wirtschaftlichen Konsequenzen bedroht. Viele Redner verweisen darauf, das Fundament des Nationalsozialismus wurde auch mit Schuldzuweisungen gelegt, solche, wie sie gerade im Zusammenhang mit dem Coronavirus häufig gemacht werden. Auch der russische UN-Botschafter Wassily Nebenzia betont, die größte Lektion nach dem Krieg war die, dass die Menschheit einen Impfstoff gegen die Ideologie des Hasses braucht. Bundesaußenminister Maas warnte vor einer Wiederkehr des Nationalismus. Er erinnerte an den Ausspruch,
who closes his eyes to the past, will be blind to the present.
Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart.
23 Uhr gleich 31 Minuten. Wir kommen zu den Kurznachrichten in dieser Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Die Südwestgrünen haben den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer zum Parteiaustritt aufgefordert. Uschi Götz.
Der Beschluss umfasst 3 Punkte und ist knapp gehalten. Am Ende heißt es wörtlich, der Landesvorstand erwartet, dass Boris Palmer unsere Partei verlässt. Zuvor hatte sich der baden-württembergische Grüne Landesverband in einer Videokonferenz mit den jüngsten Äußerungen des Tübinger Oberbürgermeisters beschäftigt. Boris Palmer war in einem Fernsehinterview gefragt worden, wie er den Satz von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble deute, wonach nicht alles dem Schutz von Leben unterzuordnen sei. Palmer antwortete ausführlich, doch ein zentraler Satz blieb am Ende übrig.
Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.
In einem offenen Brief forderten daraufhin mehr als 100 Grünen-Mitglieder ein Parteiordnungsverfahren oder Parteiausschlussverfahren. Der baden-württembergische Landesvorstand teilte nun nach seiner Sitzung schriftlich mit, Boris Palmer agiere systematisch gegen die Partei, indem er sich mit seinen Äußerungen gegen politische Werte und politische Grundsätze der Partei stellte. Dieses Auftreten diene nicht der politischen oder innerparteilichen Debatte, sondern der persönlichen Profilierung. Weiter heißt es in dem am Freitagabend veröffentlichten Beschluss, der Landesvorstand missbillige zutiefst dieses politische Agieren und distanziere sich deutlich von Boris Palmer. Erneut bekräftigte der Landesvorstand, man werde Boris Palmer bei Kandidaturen um politische Ämter nicht mehr unterstützen. Am Dienstag sagte Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit Blick auf Palmers Aussage, das gehe überhaupt nicht. Allerdings betonte Kretschmann, die entstandene Diskussion müsse die Partei aushalten. Über Facebook erklärte Palmer, er werde nicht aus der Partei austreten. Er sei absichtlich falsch von seiner Partei interpretiert worden und grüßt mit grünen Grüßen.
Die Agrarminister von Bund und Länder haben sich heute nicht auf Agrarhilfen in der Corona-Krise einigen können. Roswitha Böhm.
Mit einer substanziellen Einigung hatten im Vorfeld die wenigsten gerechnet. Und das Thema ELA-Mittel, also EU-Fördergelder für die Landwirtschaft, wurde wieder verschoben. Zu groß offenbar die Differenzen. Der aktuelle Vorsitzende der Konferenz, der saarländische Umweltminister Joost, sprach von einem heftigen Austausch von Argumenten. Ein neuer Versuch, sich über die Verteilung zu einigen, steht nun im Sommer an. Da wollen sich die Agrarminister nun mit den EU-Mitteln beschäftigen. Deutlich mehr Konsens beim Thema Landwirtschaft während der Pandemie. Hier sicherten die Länder der Landwirtschaft ihre Unterstützung zu. Gleichzeitig sollen aber bei den per Sondergenehmigung ins Land geholten Erntehelfern strengere Kontrollen erfolgen. Schwarze Schafe dürften die Branche nicht in Verruf bringen, so Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner.
Drei Tage nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat der Europäische Gerichtshof seine alleinige Zuständigkeit bei Fragen einer EU-Rechtsverletzung von europäischen Institutionen betont. Klaus Hempel.
Grundsätzlich kommentiere der Europäische Gerichtshof die Urteile nationaler Gerichte nicht, heißt es in der Erklärung. Anschließend verweist der EuGH auf seine bisherige Rechtsprechung. Danach seien seine Urteile für ein nationales Gericht wie das Bundesverfassungsgericht bindend, wenn es den EuGH angerufen hat, um Rechtsfragen zu klären. Am Dienstag hatte das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass das 2015 gestartete Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank verfassungswidrig ist. Mit diesem Urteil setzte sich das Bundesverfassungsgericht über eine anderslautende Entscheidung des EuGH hinweg. Der EuGH hatte 2018 das Programm gebilligt. In seiner Erklärung macht der EuGH deutlich, dass seiner Ansicht nach nur er befugt sei, festzustellen, ob ein EU-Organ wie die Europäische Zentralbank gegen europäisches Recht verstößt. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass die Rechtsordnung der EU aufs Spiel gesetzt wird. Das Bundesverfassungsgericht hatte sich allerdings immer das Recht vorbehalten, einem Urteil des EuGH dann nicht zu folgen, wenn es dieses unter keinen Umständen für vertretbar hält. Dies ist bei seiner EZB-Entscheidung das erste Mal der Fall gewesen.
Die strikten Reisebeschränkungen an den EU-Außengrenzen sollen für weitere 30 Tage bis Mitte Juni gelten. Das hat die EU-Kommission mitgeteilt. Holger Roman.
Der Vorschlag der Kommission, die seit fast 2 Monaten geltenden Beschränkungen sollten ein weiteres Mal verlängert werden. Neues Zieldatum, der 15. Juni. Hintergrund ist die immer noch unsichere Lage an der Corona-Front. Zur Eindämmung der Pandemie hatten sich Mitte März alle EU-Mitgliedsländer außer Irland sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island, die zum Schengen-Raum gehören, darauf verständigt, nicht zwingend notwendige Einreisen in die EU bis auf Weiteres zu verbieten. Ausgenommen sind im Ausland lebende EU-Bürger, Ärzte und Pflegekräfte. Diese Maßnahmen sollten fortgesetzt werden, um das Risiko einer weiteren Ausbreitung der Krankheit zu verringern, heißt es in einer Mitteilung der obersten EU-Behörde. Vor einem Monat hatte die Kommission den Einreisestopp schon einmal um 30 Tage verlängert. Am 15. Mai wäre er eigentlich ausgelaufen. Gemäß Schengener Abkommen liegt die endgültige Entscheidung für Grenzschließungen in der Kompetenz jedes einzelnen Mitgliedslands. Unberührt von dem Vorschlag der Kommission bleiben die Kontrollen an den europäischen Binnengrenzen. Etliche EU-Staaten hatten zu Beginn der Corona-Krise Grenzkontrollen im eigentlich kontrollfreien Schengen-Raum wieder eingeführt, darunter auch die Bundesrepublik.
Die Arbeitslosenquote in den USA ist im April auf knapp 15% hochgeschnellt. Das ist der höchste Stand seit der Wirtschaftsdepression der 30er Jahre. Thorsten Teichmann.
Mehr als 20,5 Millionen US-Amerikaner haben im April ihren Job verloren. 18 Millionen von ihnen hoffen, wieder eingestellt zu werden, sobald Hotels, Restaurants, Theater und Shopping-Malls wieder öffnen. In der US-Statistik sind sie als vorübergehend arbeitslos gemeldet. Selbst das Gesundheitswesen ist von der Krise betroffen. US-Krankenhäuser müssen wegen der großen Zahl von Corona-Patienten andere Eingriffe verschieben. Es fehlen Einnahmen. Die Folge: sie entlassen. Angestellte bei Zahnärzten und Hausärzten haben ihren Job verloren, weil Praxen nicht öffnen. Und die Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten und Sozialstationen erreichen ihre Kunden in Zeiten des sozialen Abstands nicht. Mehr als 2 Millionen von ihnen wurden gekündigt. Zum Vergleich: 18 Millionen haben in dem Bereich weiter eine Stelle. Die Statistik zeigt, dass in der Krise in allen Bereichen Angestellte ihren Job verlieren. Die Gruppe der Geringverdiener ist dabei besonders betroffen. Das führt rein rechnerisch zur absurden Situation, dass der US-Durchschnittslohn im April um $1 gestiegen ist. Das kommt aber nur dadurch, dass Millionen Geringverdiener einfach gar kein Einkommen mehr haben und in der Gehaltsstatistik nicht mehr auftauchen. Und noch 2 Details. Mehr Menschen sind gezwungen, Teilzeit zu arbeiten. Es sind fast 11 Millionen US-Amerikaner. Und die Zahl der Personen, die mehr als einen Job haben, ist zurückgegangen. Aber auch das bedeutet, dass mehr Familien in den USA Schwierigkeiten haben, mit dem verbliebenen Gehalt Woche für Woche auszukommen.
Negative Zahlen auch für die deutsche Exportwirtschaft. Uwe Lüb.
Die deutsche Wirtschaft fährt Minusrekorde ein. So ist der Export im März nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes eingebrochen. Die Ausfuhren gingen im Jahresvergleich um knapp 8% zurück. Verglichen mit Februar waren es im März sogar rund 12% weniger. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Statistik vor 30 Jahren. Besonders betroffen von den Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie ist zum Beispiel der Tourismus. Allein die Zahl der Gästeübernachtungen in Deutschland sank im März um etwas mehr als 50%. Die Zahlen für April könnten noch dramatischer ausfallen, denn die Maßnahmen gegen Corona sind erst im Laufe des Monats März beschlossen worden, galten aber fast den ganzen April über. Deutschland als exportabhängiges Land steht damit in diesem Jahr vor einem starken Rückgang seiner Wirtschaftsleistung. Die EU-Kommission erwartet ein Minus von 6,5%. Wirtschaftsminister Altmaier, CDU, sprach zuletzt von 6,3%. Zum Vergleich, im schlimmsten Jahr der Finanzkrise waren es 5,7%. Mit der geringeren Wirtschaftsleistung gehen auch die Steuereinnahmen in Deutschland zurück. Wie sehr, wird kommende Woche klar. Dann legt der Arbeitskreis der Steuerschätzer seine Zahlen vor.
Und den Tag an der deutschen Börse fasst Jan Plate zusammen.
Der Münchner DAX-Konzern und Zahlungsdienstleister Wirecard steht von verschiedensten Seiten unter Druck. Die Bilanzsonderprüfung hat aus Sicht von Anlegern den Vorwurf der Bilanzmanipulation nicht vollkommen ausgeräumt. Die Dekabank der Sparkassen fordert den Rücktritt des Chefs Markus Braun. Der hat sich nun entschuldigt für die Turbulenzen der vergangenen Wochen und Monate. Außerdem soll Braun seinen Schwerpunkt künftig auf die strategische Weiterentwicklung legen. Die Kapitalmarktkommunikation wird künftig beim Finanzchef angesiedelt. Diese Nachrichten kamen interessanterweise erst wenige Minuten vor Ende des Computerhandels. Die Wirecard-Aktie hat kaum verändert geschlossen, während der DAX sich um fast 1,5% verbessert hat auf 10.904 Punkte. Über die Woche hat der DAX knapp 0,5% zugelegt. Unter anderem hoffen Investoren, dass China und die USA trotz der Spannungen über den Ursprung der Corona-Pandemie an den bisherigen Teilvereinbarungen im Handelskrieg festhalten wollen. Auch Gewinne bei Siemens von fast 5% haben dem DAX geholfen. Anleger sind zufrieden mit den Geschäftszahlen und dem Ausblick. Anteilsscheine des Laborausrüsters Kiagen haben sich um 1,5% verteuert. Bei einer Übernahmeofferte könnte Händlern zufolge wegen des Absatzes von Coronavirus-Testkits ein Aufschlag angemessen sein.
Und dazu die Entwicklung an der amerikanischen Börse. Der Dow Jones hat um knapp 2%, um genau 1,9% auf 24.331 Punkte zugelegt. Deutschlandfunk, das war der Tag um 23.41 Uhr. Am vergangenen Mittwoch haben sich Bund und Länder auf neue Lockerungen in der Corona-Krise geeinigt. Seitdem ist die Debatte über weitere Maßnahmen aber überhaupt nicht abgeebbt, sondern eher weiter vollem Gange. Den einen gehen die Lockerungen nicht weit genug, den anderen geht es zu schnell. Nächstes Ziel sind Grenzöffnungen, jedenfalls für einige CDU- und CSU-Abgeordnete. Die Kontrollen an den Binnengrenzen gelten noch genau eine Woche und dann soll wieder Schluss sein mit Zäunen und Schlagbäumen im Namen Europas. Die Diskussion dazu fasst Markus Pindur zusammen.
Der saarländische Ministerpräsident Hans, CDU, erklärte anlässlich eines Besuchs von Bundesgesundheitsminister Spahn in Saarbrücken wegen der veränderten Corona-Ausgangsbeschränkungen in Frankreich und der allgemeinen Angleichung der Infektionszahlen, halte er die bisherige relativ strikte Schließung der deutsch-französischen Grenze nicht mehr für nötig.
Ab dem Montag, ab dem 11. Mai, gelten in Frankreich sehr stark gelockerte Kontaktbeschränkungen. Man darf sich wieder 100 Kilometer frei bewegen und es öffnen auch noch mal zahlreiche Einrichtungen. Und ab diesem Tag, auch aufgrund des Infektionsgeschehens, was auch in der Region Grand Est und in unserem Nachbardepartement der Moselle sehr stark rückläufig ist, bin ich der festen Überzeugung, das ist übrigens auch die Haltung der Kollegen des Kabinetts, dass ab dem Montag die strengen Grenzkontrollen in dieser Form nicht mehr notwendig sind.
Diese Einschätzung, so Ministerpräsident Hans, habe die saarländische Landesregierung auch gegenüber dem Bundesinnenministerium kommuniziert. Bundesgesundheitsminister Spahn entgegnete, dass die Bundesregierung in ständigem Kontakt mit den Regierungen der Nachbarstaaten sei.
Wir haben im Kabinett vereinbart, dass wir europäisch vorgehen wollen, heißt auch in enger Abstimmung mit unseren Nachbarländern. Alle Länder haben ein Interesse daran, mit uns darüber zu reden. Luxemburg, Österreich, Schweiz und Wege zu finden.
Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer, SPD, hat sich angesichts der Entwicklung in der Corona-Krise für die sofortige Öffnung der Grenzen zu Luxemburg und Frankreich ausgesprochen. Auch der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Caspari, forderte ein Ende der scharfen Grenzkontrollen. Zu Anfang der Corona-Krise sei es sinnvoll gewesen, ein Hochinfektionsgebiet wie das französische Elsass abzutrennen, sagte Caspari im Deutschlandfunk. Inzwischen aber seien sowohl die Infektionszahlen als auch die Gegenmaßnahmen der europäischen Staaten vergleichbar.
Wir müssen wegkommen von diesen Grenzkontrollen, die am Anfang wirklich teilweise Sinn gemacht haben, bin ich mir ganz sicher, aber die jetzt einfach überflüssig sind. Und das Zweite ist, wir hatten ja auch gesehen, die Grenzkontrollen am Anfang, das war ja sehr unkoordiniert eingeführt. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Bilder zwischen der deutsch-polnischen Grenze, als dort die LKWs sich auf 50, 60 Kilometer gestaut haben. Das sind ja alles Dinge, die Riesenschäden verursachen und das muss man in aller Ruhe abwägen.
Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen finden unterdessen 47% der Befragten richtig, wie ein ZDF-Politbarometer ergab. 38% halten sie für verfrüht. Mit der Arbeit der Bundesregierung ist eine klare Mehrheit von 81% zufrieden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat die Corona-Krise den deutschen Export mit voller Wucht getroffen. Die Ausfuhren brachen im März gegenüber dem Vormonat um 11,8% ein. Für die kommenden Monate rechnen der Außenhandelsverband und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag mit noch stärkeren Rückgängen.
Sicherheit gegen Wirtschaft, das ist oftmals die Abwägung der Zeit. Wie schnell ein Rückfall passieren kann, das sieht man möglicherweise momentan in Nordrhein-Westfalen. Hier weisen mehrere Schlachthöfe zahlreiche Neuinfektionen auf. Und so kommt es, dass keine zwei Tage nach den Beschlüssen bereits die umstrittene Notbremse in Kraft tritt. Die Einzelheiten von Moritz Köppe.
Es ist die wohl erste Notbremse in der beginnenden Lockerungsphase, weshalb sich Karl-Josef Laumann, Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister von der CDU, Mühe gab, entschlossen zu wirken.
Wir sagen, was gemacht werden muss.
Ohne Rücksprache mit der betroffenen Fleischfabrik wurde ein Schlachtbetrieb im Kreis Coesfeld nun vorübergehend geschlossen. Alle 1200 Mitarbeiter werden getestet, die Sammelunterkünfte auf die Einhaltung von Hygienemaßnahmen überprüft. In einem Schlachthof der Fleischfabrik hatte sich das Virus rasch verbreitet. 129 Infizierte waren am Donnerstag nach damaligen Angaben des Kreises erfasst worden. 13 davon seien ins Krankenhaus gekommen. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts ist in Coesfeld der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche damit überschritten worden. Er lag bei 52,7. Auch ein Schwesterbetrieb der gleichen Fabrik war betroffen, weshalb Laumann nun handelte.
Sie sehen, dass die Landesregierung sehr entschlossen in dieser Frage vorgeht und dass wir auch unsere neue Verantwortung, regionale Infizierungsereignisse auch regional zu beantworten.
Dazu gehören zwei weitere Maßnahmen. Landesweit werden alle Mitarbeiter der insgesamt 35 großen nordrhein-westfälischen Schlachtbetriebe getestet. Zudem sollen auch die Unterbringungsmöglichkeiten von Erntehelfern kontrolliert werden. Zweite, nun wieder regionale Konsequenz. Die für Montag in Nordrhein-Westfalen avisierten Lockerungen werden für den Kreis Coesfeld um eine Woche verschoben.
Das Lockerung des Kontaktverbotes von 2 Personen auf die Hausgemeinschaften findet nicht statt. Dann die Gastronomie im Kreis Coesfeld kann nicht öffnen, Freizeitparks können nicht öffnen, die Aufhebung der 800 Quadratmeter Grenze wird im Kreis Coesfeld für die Kaufhäuser nicht stattfinden und dann Fitnessstudios, Tanzschulen und andere Dienstleistungen, die körpernah sind, die waren jetzt ja auch in der Öffnung zum Montag drin enthalten, werden im Kreis Coesfeld ebenfalls nicht stattfinden.
Die geplanten Öffnungsschritte für Kitas und Schulen finden jedoch statt. Die Versorgungssicherheit mit Fleisch sei aufgrund voller Lager gegeben, ergänzte NRWs Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser. Und
es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Coronavirus über Lebensmittel, konkret Fleischprodukte, übertragen werden kann.
Kritik, dass die Schließung in Nordrhein-Westfalen nicht unmittelbar erfolgte, wies Laumann jedoch zurück. Es handele sich um eine dynamische Lage.
Wenn wir den heute Morgen geschlossen hätten, dann hätten wir natürlich auch andere Probleme gehabt. Wenn die Tiere angeliefert sind, können sie die auch nicht alle wieder in die Ställe zurückbringen. Dann haben sie wieder ganz andere Probleme mit der Veterinär und mit dem Tierschutz.
Laumann nahm stattdessen die Arbeitsbedingungen der zumeist osteuropäischen Mitarbeiter ins Visier. Enge Gruppenunterkünfte, Transport in Kleinbussen zum Schlachthof.
Wenn es solche Beispiele gibt, dass die das immer noch in Kleinbussen mit vielen Leuten gemacht hat, zeigt ja, dass die Sensibilität für den Hygieneschutz angesichts einer Lage, die man auch mit Pandemie bezeichnen kann, wo dann bei den Menschen, die das zu verantworten haben, nicht besonders hoch ausgeprägt war.
Das müsse und werde sich ändern. Nordrhein-Westfalen ist damit das erste Land, das im Zuge der Lockerung den Corona-Notfallmechanismus aktiviert. Weitere solcher Schritte in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland befürchtet Laumann aber nicht.
Jetzt erstmal so, dass wir wirklich keinen Kreis in Nordrhein-Westfalen haben, wo wir zurzeit aktuell Sorgen haben müssen, dass wir die 50er-Marke, die jetzt nochmal festgelegt ist, reißen werden.
Bundesweit waren und sind auch in Schleswig-Holstein und Thüringen Schlachthöfe betroffen.
Und am Abend bestätigte das Gesundheitsministerium in Düsseldorf dennoch eine weitere Lockerung. Besuche in Altenpflegeheimen in NRW sind bereits ab diesem Samstag möglich, Ausnahme der Kreis Coesfeld. 7,7%, um diese Größe könnte die Wirtschaftsleistung in der Eurozone aufgrund der Corona-Krise schrumpfen. Das hat die EU-Kommission Mitte der Woche ausgerechnet. Es wäre der stärkste Einbruch seit Bestehen. Starke Krisen benötigen starke Gegenmaßnahmen. Nach langem Verhandeln sind sich die Euro-Finanzminister nun einig, wie ein Rettungspaket aussieht und wie die Hilfskredite vergeben werden. Dazu Peter Kapern aus Brüssel.
Ein starkes und solidarisches Zeichen, so Bundesfinanzminister Olaf Scholz nach dem Ende der Beratungen mit seinen Amtskollegen der übrigen Euro-Länder. Die hatten sich da gerade auf die Modalitäten eines Kreditprogramms des Euro-Rettungsschirms ESM verständigt. 240 Milliarden Euro stehen den Euro-Ländern jetzt insgesamt zur Verfügung. Jedes Land kann Kredite in Höhe von 2% seiner Wirtschaftskraft erhalten, um sein Gesundheitssystem in der Corona-Pandemie zu unterstützen. Dass es diese Kreditlinie geben soll, das steht schon seit einigen Wochen fest. Umstritten waren jedoch die Bedingungen. Die holländische Regierung hatte anfänglich strikte Reformauflagen für alle Länder verlangt, die die Kredite in Anspruch nehmen. Das hatte insbesondere in Südeuropa für Empörung gesorgt. Die italienische Regierung wiederum hatte aus innenpolitischen Gründen das Kreditprogramm abgelehnt, nachdem der rechtsextreme Oppositionsführer Matteo Salvini die Inanspruchnahme der Hilfen des ESM als Unterwerfung Italiens gebrandmarkt und an die erniedrigenden Kontrollen der Troika erinnert hatte, die sich Griechenland in der Schuldenkrise gefallen lassen musste. Die EU hat nun die Auflagen, die mit der Kreditaufnahme verbunden sind, so weit abgesenkt, dass die Bedenken der italienischen Regierung ausgeräumt wurden. Im Rahmen der sogenannten verstärkten Überwachung werde ausschließlich überprüft, ob das Geld im Sinne des Kreditprogramms ausgegeben wird, erläuterte EU-Haushaltskommissar Paolo Gentiloni.
The so-called enhanced surveillance will focus only, I repeat, only, on monitoring the use of the funds and their coherence with the scope.
Diese Kontrollen sollen nach Aktenlage in Brüssel durchgeführt werden. Kontrollbesuche vor Ort, vergleichbar mit den Überprüfungsmissionen der damaligen Troika in Griechenland, werde es nicht geben.
There will be no additional surveillance missions.
Die ESM-Kreditlinie ist Teil eines Programms zur Unterstützung der Euro-Länder in der Corona-Pandemie. Dazu gehören außerdem ein Kurzarbeitergeldprogramm, über das die Mitgliedstaaten noch abstimmen müssen, und ein Kreditprogramm der EU-Förderbank EIB für kleine und mittlere Unternehmen, mit dem sich die Gremien des Instituts noch beschäftigen. Am 1. Juni soll das komplette Hilfspaket mit einem Gesamtumfang von 540 Milliarden Euro unter Dach und Fach sein. Deutlich länger wird es dauern, bis der geplante Wiederaufbaufonds an den Start gehen kann. Dessen Details sind unter den Mitgliedstaaten weiter hoch umstritten. EU-Haushaltskommissar Gentiloni unterstrich mit Verweis auf die Konjunkturprognose der Kommission, dass ohne einen solchen Wiederaufbaufonds die wirtschaftliche und soziale Kluft zwischen Nord- und Südeuropa weiter anwachsen werde. Thema bei den Finanzministern war auch das EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom vergangenen Dienstag. Die Karlsruher Richter hatten ein Anleihe-Ankaufprogramm der Zentralbank für grundgesetzwidrig erklärt. In der Runde der Finanzminister unterstrich Paolo Gentiloni noch einmal die Position der EU-Kommission.
First, EU law has primacy over national law in our common legal order.
Erstens, so Gentiloni, habe EU-Recht Vorrang von nationalem Recht, was auch bedeutet, dass nur der Europäische Gerichtshof über europäische Institutionen urteilen dürfe.
And second, that the European Central Bank is an EU institution and its independence is the basis for monetary policy making in the euro area.
Und zweitens sei die EZB eine EU-Institution und deren Unabhängigkeit sei die Grundlage der Geldpolitik in der Eurozone. Es sind eben ungewöhnliche Zeiten, in denen ein italienischer Haushaltskommissar einem deutschen Finanzminister die Unabdingbarkeit einer unabhängigen Zentralbank erklärt.
Peter Kapern aus Brüssel war das. Damit zur Presseschau in dieser Sendung, die ist momentan auch im Krisenmodus. Heute zusammengestellt von Marco Langer und gesprochen von Martin Schaller.
Neue Covid-19-Fälle etwa in fleischverarbeitenden Betrieben zeigen, wie heikel die nun beschlossenen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen sind. Die Kölnische Rundschau empört sich. Es kann nicht sein, dass jeder Landrat, wenn die vereinbarte Grenze von 50 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner in einer Woche überschritten wird, seine eigene Ausrede findet, warum die Notfallregelung bei ihm nicht gelten müsse. In Coesfeld zum Beispiel wurde zunächst noch nicht einmal der Betrieb geschlossen mit der abenteuerlichen Begründung, er sei systemrelevant. Die neue Osnabrücker Zeitung ergänzt, Regionalpolitiker sollten sich davor hüten, als Lockerungsfetischisten aufzutreten, denen die immer noch akute Gefahrenlage durch das Coronavirus offenbar Schnuppe ist. In jedem Fall gilt, dass die Bürger selbst Vernunft walten lassen müssen. Die Rheinische Post aus Düsseldorf ist aus anderen Gründen unzufrieden mit den Lockerungen in Nordrhein-Westfalen. Es ist richtig, dass Kitas und Schulen ihren Betrieb mit Bedacht wieder hochfahren, dass sie Hygienekonzepte sorgfältig ausarbeiten, dass die Verantwortlichen darüber nachdenken, wie sie Risikogruppen schützen können. Falsch hingegen ist die Eile, mit der die Landesregierung die anderen Bereiche öffnet. Zum einen, weil damit das Infektionsrisiko steigt, zum anderen, weil dadurch immer mehr Eltern an ihre Arbeitsplätze zurückkehren müssen, ohne eine Betreuung für ihre Kinder zu haben. Mögliche Besuche in Seniorenheimen sieht die Zeitung Der Neue Tag aus Weiden kurz vor dem Muttertag kritisch. Wie man es macht, es ist verkehrt. Vor allem, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Sorge berechtigt war. Eine betagte 92-Jährige erzählt unter Tränen, ich weiß nicht, ob ich meine Enkel jemals wiedersehe. Die Betroffenen dürfen so reden. Es ist ihr Leben und ihre Risikoabwägung. Die Verantwortlichen im Heim müssen aber alle Bewohner im Blick haben. Es ist wie bei allen Corona-Entscheidungen dieser Tage ein Balanceakt, den alle Beteiligten leisten müssen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf den Jahrestag des Kriegsendes und lobt den Bundespräsidenten für die Worte, die er dazu gefunden hat. Es ist eine Kunst, im Gedenken an den 8. Mai 1945 ganz gegensätzlichen Erwartungen gerecht zu werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist das in seiner Rede vor der Neuen Wache in Berlin mit dem Satz gelungen, man kann dieses Land nur mit gebrochenem Herzen lieben. Das bezog er auf die Verantwortung für millionenfachen Mord, dem durch den Sieg der Alliierten an jenem Tag endlich ein Ende gesetzt wurde. Die Südwestpresse aus Ulm schließlich kann sich noch eine ganz andere Form des Gedenkens vorstellen. Am Tag der Befreiung müssten die Bürger nicht nur das Kriegsende begehen und sich mit dem Dritten Reich auseinandersetzen, sondern auch die Völkerfreundschaft feiern. Das wäre gut. Doch so eine Tradition aufzubauen ist schwierig und es wird mit jedem Jahr schwieriger. Gute Ideen sind also gefragt. Jedenfalls wäre es nicht im Sinne des 8. Mai, wenn es einfach nur ein weiterer freier Tag wäre.
Danke für diese Presseschau. Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem 8. Mai. Im Namen aller Beteiligten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Jonas Rehse. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.